Herzlich willkommen im Staatlichen Ethnographischen Museum Warschau. Das Museum zeigt 4 Dauerausstellungen, für die eine Audioführung zur Verfügung steht, sowie Wechselausstellungen. Im Erdgeschoss befindet sich die Ausstellung Zeit des Feierns. Dorthin gelangt man durch den Raum rechts neben dem Empfang. Die Tür ist in der rechten Ecke der Halle. Im ersten Obergeschoss liegt die Koreanische Galerie. Im zweiten die Ausstellungen Die Ordnung der Dinge und Biblia Pauperum. Um sich in die oberen Stockwerke zu begeben, benutzen Sie bitte das Treppenhaus oder den Aufzug. Wir beginnen die Besichtigung in dem kleinen Zimmer rechts. Auf Wiederhören dort. Gehen wir nun in den großen Raum rechts. Wir befinden uns hier in der Ausstellung Die Zeit des Feierns in den Volkskulturen Polens und Europas. Unseren Rundgang eröffnet eine Begegnung mit der Kultur der polnischen Juden, ihrer Religion, dem Judentum und ihrer Art zu feiern. Vor dem Zweiten Weltkrieg zählte die jüdische Volksgruppe in Polen über 3 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen sprachen Jiddisch. Allwöchentlich von Freitagabend bis Samstag wurde der Sabbat gefeiert und regelmäßig das Bethaus besucht, die Synagoge. So war es beispielsweise auch in Gombin, einem kleinen Städtchen in Masowien. Vor dem Krieg waren fast die Hälfte seiner Einwohner Juden, deren Alltagsleben sich um die prächtige Synagoge herum abspielte. Das weiße Modell der Synagoge sehen wir in der Mitte des Raumes. Der große Bau wurde Anfang des 18. Jahrhunderts aus Holz errichtet und erhielt ein barockes Aussehen. Die Gestaltung dieses Raumes knüpft an die traditionelle Raumaufteilung einer Synagoge an. Das Wichtigste war der Tora-Schrein, auch Aaron HaKodesh genannt, in dem die Tora-Rollen verwahrt wurden, also die ersten 5 Bücher der Bibel. Der Tora-Schrein nahm stets die Ostwand einer Synagoge ein, die symbolisch nach Jerusalem ausgerichtet ist. Hier steht an seiner Stelle der Schaukasten an der Wand gegenüber dem Eingang. Ausgestellt sind darin die erwähnte Tora-Rolle, ihr Schmuck in Form eines gestickten Tora-Mantels und einer silbernen Krone, sowie der Tora-Vorhang, die Parochet. Der zweite wichtige Ort in einer Synagoge war die Bima, eine Erhöhung in der Mitte des Betsaals. Dort wurde der Bibeltext verlesen und gelehrt. Hier in diesem Raum befände sich die Bima an der Stelle des Synagogenmodells. Vor dem Eingang zum Hauptraum schließlich befand sich der Vorraum, eine Übergangszone zwischen der äußeren und der geistlichen Welt. In unserer Ausstellung dient als Vorraum die originale Veranda eines Hauses aus Świetlowiec bei Radom. Sie ist bemerkenswert, denn die ehemaligen jüdischen Hausbewohner benutzten sie als Kutschka. So heißt in der polnischen Sprache das Bauwerk, in dem sich die Juden am Laubhüttenfest, genannt Sukkot, versammelten und beteten. Das Laubhüttenfest wird Ende September oder Anfang Oktober begangen und erinnert an die Wanderung des auserwählten Volkes durch die Wüste, als tatsächlich in Laubhütten gehaust wurde. In den Schaukästen zu beiden Seiten des Raumes findet sich weiteres Zubehör für andere jüdische Feiertage. Betrachten wir es genauer. Gehen wir hinüber zum Schaukasten mit den großen Tellern. Es handelt sich um sogenannte Sederteller für das Passa- oder Pessachfest, das im Frühjahr gefeiert wird und an den Auszug der Israeliten aus der ägyptischen Gefangenschaft erinnert. Wichtigster Moment ist der Sederabend, an dem die hier gezeigten Teller auf den Tisch kommen. Darauf werden symbolische Speisen gereicht, beispielsweise Gemüse, das in Salzwasser getaucht wird, ein Sinnbild für die in Ägypten vergossenen Tränen der Israeliten. Oder auch bitteres Kraut als Zeichen für das Leid in der Knechtschaft. Werfen wir nun einen Blick auf das links im Schaukasten gezeigte Geschirr. Leuchter, Becher, Gefäße für aromatische Gewürze und Kerzen dienen zur Feier des Sabbats, der Ruhe und Gebet vorschreibt. Er beginnt freitags vor Einbruch der Dunkelheit mit dem Entzünden der Kerzen. Später finden das Abendmahl und ein Gebet statt, bei dem Wein aus rituellen Kelchen oder Bechern getrunken wird. Der Sabbat endet mit der Zeremonie des Segens über Wein, duftenden Gewürzen und einer speziellen Kerze mit mehreren zusammengeflochtenen Dochten. Wenden wir uns nun um und gehen zum Schaukasten auf der anderen Seite des Raumes. Darin finden wir Gegenstände für andere jüdische Feiertage sowie persönliches Gebetszubehör frommer Juden. Auffällig sind die geheimnisvollen Riemchen und Schachteln. Dies sind die zum Gebet verwendeten Tefillin oder Phylakterien. Die Schachteln enthalten handgeschriebene Tora-Stellen. Beim täglichen Gebet befestigt der Jude die Phylakterien an der Stirn und am linken Arm. Er sollte dazu auch die entsprechende Gebetstracht anlegen, die im Schaukasten in der Ecke rechts gezeigt wird. Sie sind nun eingeladen, die Festtagskultur der polnischen Juden selbstständig zu erkunden. Ich erwarte Sie anschließend zur Fortsetzung unseres Rundgangs in dem großen Raum mit der Treppe. Auf Wiederhören. Bleiben wir gegenüber der Treppe zum Zwischengeschoss stehen und schauen uns um. Die Ausstellung, die wir vor uns haben, erzählt auf verschiedene Weise von den Gebräuchen, Ritualen und Gegenständen für die Zeit des Feierns und ebenso von der in Polen ab Mitte des 19. Jahrhunderts aufkommenden Ethnographie. Gezeigt werden hier einige hundert Gegenstände. Viele davon gehören heute der Vergangenheit an, während sich der ursprüngliche Bedeutungskontext der übrigen verloren oder verändert hat. Wir nehmen sie heutzutage nur unter einem rein ästhetischen Blickwinkel wahr oder bringen sie mit einzelnen Regionen in Verbindung, zu deren Aushängeschild sie geworden sind. All dies möchten wir Ihnen in einer Ausstellung zeigen, deren Inszenierung an moderne Showrooms und Einkaufszentren erinnert. Überlegen wir einmal, sind nicht dies die Orte, an denen wir heute die Zeit des Feierns erleben? In diesem Raum begrüßen uns links und rechts zwei Schaufensterpuppen in effektvollen weiß-roten Kleidern. Diese wurden für die Teilnehmerinnen des Wettbewerbs Miss Polonia entworfen. Wir erkennen darauf Motive der Lowitscher Scherenschnitte. Zusätzlich ist der Kopf der einen Puppe mit einem auffälligen Kranz geschmückt, der an den Kranz als Zeichen der Jungfernschaft erinnert. Heutzutage bedienen sich Modeschöpfer und Designer oft volkstümlicher Anleihen in veränderter Form. Es lohnt sich also, während der Besichtigung der Frage nachzugehen, was an den volkstümlichen Vorbildern noch heute zu gefallen und zu inspirieren vermag. Doch lassen wir das heute heute sein und versetzen wir uns auf das Land an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, als die volkstümliche Mode in Stadt und Land zu verstärkter Blüte gelangte. Die meisten Ausstellungsstücke stammen aus eben jener Zeit, doch wir zeigen hier auch ältere Stücke vom Ende des 18. Jahrhunderts und spätere bis zeitgenössische. Gehen wir hinüber zu den Schaukästen links der Treppe. Darin finden wir Volkstrachten. Solche Kleidung wurde nur sonntags und zu besonderen Festtagen angelegt, wie Kirchweih, Jahrmarkt, Hochzeit, Taufe oder Begräbnis. Die ersten beiden Schaukästen enthalten Trachten aus dem östlichen und westlichen Kleinpolen. Wenden wir uns dem zweiten Schaukasten zu. Darin wird eine Krakauer Tracht gezeigt, die schließlich in ganz Polen Verbreitung fand und zu so etwas wie einer polnischen Nationaltracht wurde. Dazu beigetragen hat vermutlich Tadeusz Kościuszko selbst, der im Jahre 1794, während des Krieges gegen Russland, eine Sukmana, also den typischen polnischen Bauernrock, anlegte, weil die Bauern ihm in der Schlacht von Radziwice zum Sieg verholfen hatten. So wurde die Volkstracht in den Rang einer militärischen Uniform erhoben. Im 19. Jahrhundert kämpften bereits die Soldaten der verschiedenen Aufstände in Krakauer Bauernrock und Rogatiwka, einer eckigen Mütze, und in Adelshäusern und Bauernhütten gleichermaßen förderten Bildnisse von Kościuszko im Bauernrock die Popularität dieser Tracht. Maler und Schriftsteller des jungen Polens sorgten in ihren Werken ebenfalls für eine Verbreitung des Mythos von der Krakauer Tracht als Nationaltracht. Wenden wir uns nun dem nächsten Schaukasten zu. Er enthält eine archaische Tracht aus Biłgoraj im Südosten Polens. Sie ist fast vollständig aus weißer Leinwand angefertigt, wie man sie in den Häusern selbst herstellte, und von roter Kettstichstickerei mit Schneckenmotiv gesäumt. Vervollständigt wird die Frauentracht von einer Haube, der sogenannten Chameuka, und einem langen Schal, genannt Rantuch oder Natrivka. Zur männlichen Tracht gehören ein langes Obergewand aus Leinen, ein Strohhut und eine aus Bast geflochtene Tasche. Die Schlichtheit der Birguraya-Tracht, sowohl was ihren Schnitt als auch die natürlichen Leinenstoffe angeht, hat dazu geführt, dass sie Malern und Schriftstellern als typische Kleidung der Slawen vor Augen stand. Gestört wird dieses Bild allenfalls von den hohen Lederstiefeln, wie sie reiche Bauern in der Gegend um Birguraj trugen. Geschustert wurden sie ohne Unterscheidung in rechts und links von den Schuhmachern aus dem Ort Tischewitz bei Samoszcz und hießen daher Tischowiaki. Ursprünglich wurden sie im Heer getragen und fanden von dort ihren Weg in die Bilgoraja Tracht. Ärmere Bauern trugen stattdessen einfachste Schuhe aus einem Stück Rindsleder. Gehen wir nun hinüber zu dem Schaukasten in der Ecke des Raumes. Er enthält keine Festtagstracht, sondern Verkleidungen und Masken. Auf Wiederhören dort. Im Schaukasten befindet sich eine Tracht aus Lowitsch im westlichen Masowien. Diese Ausführung mit viel Orange war um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert verbreitet. Der Stoff, aus dem sie geschneidert ist, ist ein grobes Woll- und Leinengewebe. Die Tracht besteht aus einem weiten, mit dem Mieder verbundenen Rock, einem kurzen Wams, unter dem das im Kreuzstich bestickte Leinenhemd hervorsieht, sowie zwei Schürzen. Eine bedeckt den Rock, die andere ist um die Schultern gelegt. Vervollständigt wird die Kleidung durch ein hinter dem Kopf verknotetes Tuch und Lederschuhe. Die frühere Ausführung der Lowitscher Tracht zu Ende des 19. Jahrhunderts war überwiegend rot. Die warmen Farbtöne wurden aus natürlichen Rohstoffen gewonnen. Als nach dem Ersten Weltkrieg chemische Anilinfarbstoffe Verbreitung fanden, veränderte sich die Farbgebung zu den kalten Tönen hin. Blau, dunkelblau, grün. Gehen wir nun zu dem Schaukasten, der dem Eingang am nächsten ist. Darin befindet sich eine kaschubische Tracht aus dem Jahr 2014. Zu ihr gehört eine interessante Anekdote. Ursprünglich enthielt der Schaukasten eine vollkommen andere Tracht nach einem Vorbild aus dem Atlas polnischer Volkstrachten von 1959. Als kaschubische Museumsbesucher dies entdeckten, stellten sie fest, dass so etwas bei ihnen niemals getragen wurde. Sie regten an, die zeitgenössische kaschubische Tracht auszustellen, die wir jetzt vor uns sehen. Verbreitung fand diese Tracht in der Zeit zwischen den Weltkriegen durch Trachtengruppen. Die Kaschuben übernahmen sie jedoch nur allzu gern und sie wird bis heute von ihnen getragen. Diese Anekdote zeigt, wie lokale Gemeinschaften agieren und wie sie sich eine Volkstracht vorstellen, das heißt eine bestimmte, idealisierte Form der Kleidung. Es erweist sich, dass dieses Bild nicht immer mit den Erkenntnissen der Ethnographen übereinstimmt. Heutzutage ist die Volkstracht kein Statussymbol und sagt nichts über den Familienstand aus. Doch wo sie noch getragen wird, in Kurpien, Lowitsch, Kaschubien und Portale, ist sie Teil der Regionalidentität. Hier beenden wir unseren Rundgang durch das Erdgeschoss und wollen uns nachher über die Treppe ins Zwischengeschoss begeben. Doch zuvor haben Sie Gelegenheit, hier noch zu verweilen und diejenigen Themen zu erkunden, die wir aus Zeitgründen nicht ansprechen konnten. Dazu gehören zum Beispiel die erstaunliche Karriere des Paisley-Musters, die Rolle der Ethnographen und Künstler beim Entwerfen volkstümlicher Mode oder das Ethno-Design. In den Schubladen an den Wänden befinden sich Schmuck- und Trachtenaccessoires aus verschiedenen Teilen Polens, zum Beispiel Gürtel, Krawatten und Manschetten. Anschließend begeben Sie sich bitte über die Treppe ins Zwischengeschoss. Auf Wiederhören oben an der Treppe. Die Teufels-, Greisen- und Todesmasken in diesem Schaukasten versetzen uns mitten hinein in die Maskeraden, die früher ein ganz besonders interessantes Schauspiel der alljährlichen Festumzüge bildeten und mancherorts noch bilden. Sie finden in der Übergangszeit zwischen Herbst und Winter statt, in der die Natur erstirbt, aber der Mensch auch Anzeichen eines neuen Anfangs wahrnahm. Die Mühsal des Winters, die physisch zu spüren war, wurde mit dem Tod gleichgesetzt. Daher entstand das Bedürfnis, sich vor den bösen Mächten zu schützen und für eine üppige Erneuerung im Frühling zu sorgen. Mit Strohkappen, Pelzen und Masken vor dem Gesicht verkleideten sich die Menschen als Tiere oder wilde Bestien, auch als fremde oder unbekannte Gestalten. Unter ihnen Ziege, Storch, Bär, gehörntes Tier, Jude, Türke, Zigeuner, Arzt oder Fotograf. Diese Gestalten symbolisierten Furcht und Neugier bezüglich der unverstandenen Naturgesetze. Die Fremden mussten besänftigt, empfangen, gezähmt werden, damit sie keine Probleme bereiteten. Aus symbolischer Sicht waren die Vermummten Werkzeuge, die den richtigen Ablauf des Zyklus von Vergehen und Entstehen gewährleisteten. Begleitet wurden sie stets von Instrumenten und Musik. Manchmal war es auch gewöhnlicher Lärm, verursacht durch Rasseln, Schellen und Stockschläge. Mit Maskeraden verbunden ist auch der Brauch des Sternsingens, den wir heutzutage in der Weihnachtszeit kennen. In der Ausstellung finden wir entsprechende Gegenstände unterschiedlicher Gruppen, die von Haus zu Haus zogen und, für ihre guten Wünsche, Gaben in Form von Essbarem erhielten. Sie zogen dabei mit einem Stern oder einer Krippe umher und legten verschiedene Kostüme an. Rechts im Schaukasten sind die in Polen besonders bekannten Krakauer Krippen zu sehen. Außerdem kostümierte Sternsinger mit ihren Masken und Gegenständen. Der Brauch, Krippen zu bauen, die von der Geschichte, Architektur und den Sagen der Stadt inspiriert sind, kam in Krakau gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf. Zuerst taten dies Zimmerleute und Maurer aus dem Vorstadtdorf Zwieszyniec, die im Winter keine Arbeit hatten. Zu erwähnen ist, dass die Krakauer Krippenbaukunst in die Liste des immateriellen UNESCO-Kulturerbes aufgenommen ist. Der Krippenwettbewerb findet alljährlich am ersten Donnerstag im Dezember statt und erhält großen Zulauf, sowohl von Teilnehmern als auch Zuschauern. Gelegentlich bilden einige Krippenentwürfe auch einen Kommentar zum Zeitgeschehen und der aktuellen Politik. Wenn Sie möchten, können Sie nun nach Belieben die in diesem Ausstellungsteil gezeigten Filme anschauen. Anschließend begeben Sie sich bitte in den kleinen Raum Jahrmärkte und Spielzeug, in dem Sie der englischen Beschriftung Toys and Fairs folgen. Auf Wiederhören dort. Bleiben wir vor dem Schaukasten links stehen, in dem Musikinstrumente ausgestellt sind. Musik gehört zum Feiern unabdingbar dazu. Ohne Musik keine Hochzeit, keine Tanzfeste in den Bauernhäusern, Dorfgemeinschaftsräumen oder im Freien. Zu den Instrumenten der Dorfkapellen gehörten vor allem Bässe und Pauken, um den Rhythmus anzugeben. Geige, Ziehharmonika, Zimbeln und Klarinette sorgten dagegen für die Melodie. In fast jedem Dorf gab es Musikanten, die man mieten konnte. Die Instrumente wurden lange Zeit selbst hergestellt oder auf dem Land bei Instrumentenmachern bestellt. Dies änderte sich erst im 20. Jahrhundert, als Fabrikerzeugnisse aufkamen. In Großpolen, den Saybuscher Beskiden, dem Teschener Land und der Region Podhale verbreitet war die Sackpfeife, die hier über dem Koffer gezeigt wird. Sie besteht aus einem Sack aus Schafs- oder Ziegenhaut und zwei Pfeifen. Aus einer von ihnen ist ein stehender Ton zu vernehmen, während aus der anderen die Melodie erklingt. Treten wir nun vor den Nachbarschaukasten rechts. Darin steht eine Strohfigur mit einer Handpumpe. Sie gehört zu dem polnischen Brauch Schmigus Dingus, des Bespritzens mit Wasser am Ostermontag, und versetzt uns somit in die Zeit der Maskeraden des Frühjahrs. Allerlei Bräuche bezweckten gute Erträge und Glück. Ein Teil steht in Zusammenhang mit der Osterzeit. Betrachten wir nun einzelne Bräuche aus verschiedenen Teilen Polens. Das Väterchen und das Mütterchen präsentieren in ihrem Kostüm einen Brauch aus der Gegend um Neusandetz. In der Nacht zu Ostermontag ziehen die Väterchen durch das Dorf, klopfen an Fenster, poltern an Türen, lärmen, begießen junge Frauen mit Wasser. Sie erbitten Gaben. All dies soll den bösen Winter vertreiben und den Dorfbewohnern Glück in der nächsten Zeit bringen. Dazu ist zu sagen, dass die Maskeraden vielerorts ähnlich abliefen und noch ablaufen, denn der Zweck ist derselbe. Was sich unterscheidet, sind die Kostüme. Heutzutage wird dieser Brauch vor allem als Spaß und Traditionspflege angesehen. Symbolisch denselben Zweck, also die Verabschiedung des Winters und das Bitten um Wohlergehen, verfolgte der Brauch des Ertränkens einer Strohpuppe, Marzana genannt. Ein vergleichbarer Brauch sind die Pucherocki in der Umgebung von Krakau. Dabei ziehen Gruppen von Knaben von Haus zu Haus und tragen Reimerzählungen und Wünsche vor. Die dazugehörige Tracht mit der hohen Papiermütze sehen wir hinter der Ostereiersammlung. Heutzutage wissen wir zwar, dass das Ende des Winters oder eine reiche Ernte von anderen Faktoren abhängt, doch das Brauchtum wird mancherorts noch gepflegt. Kehren wir nun dem Schaukasten mit dem Väterchen und dem Pucherrock den Rücken zu. Dann sehen wir vor uns Schaukästen mit weiteren volkstümlichen Festtagstrachten aus verschiedenen Teilen Polens. Bleiben wir vor dem ersten Schaukasten stehen, in dem wir eine Frau mit einem roten Tuch und schwarzen Obergewand sehen. Diese Rossberger oder auch Beutener Tracht für beide Geschlechter kommt aus Oberschlesien. Besonders bemerkenswert ist, dass sie aus einem Industrieballungsgebiet stammt. Für gewöhnlich bewirkte eine Verstädterung das alsbaldige Verschwinden von Volkstrachten. Diese hier hat überdauert, weil die Schlesier damit während der Teilungszeit ihre polnische Volkszugehörigkeit unterstrichen. Die gezeigte Tracht gehört einer reichen Frau. Charakteristisch ist das Obergewand, Jakla genannt. Dazu gehören das rote Kopftuch, Purpurka, und die geblümte Seidenschürze. Auffällig an der Männertracht sind das bunte Seidenhalstuch, die Sämisch-Lederhosen und der Hut, schlesisch Kanya genannt. Gehen wir nun weiter und bleiben vor der Frauentracht mit den orangefarbenen Streifen stehen. Auf Wiederhören dort. Ein weiterer Brauch des Feierns sind Jahrmärkte, die in ganz Europa verbreitet sind. Sie kamen bereits im Mittelalter auf. Damals handelte es sich um große, einmal im Jahr abgehaltene Märkte zu religiösen Festlichkeiten, zu Ehren der Mutter Gottes oder eines lokalen Schutzpatrons. Sogar aus weiter Ferne fanden sich Händler und Käuferscharen ein. Eines der Handelsgüter war Spielzeug. Werfen wir einen Blick auf die gelbe Landkarte an der Rückwand des größten Schaukastens. Mit einem Zeltsymbol sind darauf die Orte gekennzeichnet, an denen die größten Jahrmärkte Europas stattfanden oder noch finden. Volkstümliches Spielzeug wurde in Polen in mehreren Zentren gefertigt, bei Saibusz, Kielce, Krakau, Rzeszów und Myślenice. Besonders verbreitet waren Schaukelpferde, Puppenwagen, Klappern, aber auch Tonpfeifen. Heutzutage würden wir diese Spielsachen als ökologisch bezeichnen. Bemerkenswert ist der Satz kupferner Puppentöpfe, den ein italienischer Kesselschmied nach dem Vorbild von Küchengeschirr der mittelitalienischen Region Latium angefertigt hat. Bis heute gibt es auf Kirmessen kleine Bälle, Hahnpfeifen oder so außergewöhnliches Spielzeug wie einen Schwan aus Reifen zu kaufen. Im Schaukasten gegenüber dem Eingang ist hingegen Spielzeug von sentimentalem Wert zu finden. Angefertigt wurde es aus einfachen, leicht verfügbaren Materialien von Vätern oder Großvätern für die Kinder und Enkel, gelegentlich auch von Kindern selbst für sich oder die Geschwister. Bitte betrachten Sie nun nach Belieben die Spielsachen in den Schaukästen. Anschließend verlassen Sie bitte den Raum und bleiben gleich vor der Tür an dem Schaukasten mit den Musikinstrumenten stehen. Dort erwarte ich Sie. Wir befinden uns jetzt im Zwischengeschoss, wo wir unseren Rundgang durch die Ausstellung Zeit des Feierns fortsetzen. Bevor wir die hier gezeigten Trachten genauer anschauen, betreten wir in der Ecke rechts den kleinen Raum Ethnie und Religionen, den Sie auch an der englischen Aufschrift Ethnos and Religions erkennen. Auf Wiederhören dort. Bleiben wir kurz oben an der Treppe stehen, diese im Rücken. In den Schaukästen werden Trachten gezeigt. Polnische links, europäische rechts. Unabhängig von der ungeheuren Zahl ihrer Varianten und Spielarten zerfallen die Nationaltrachten Europas in zwei Gruppen. Diese lassen sich als die östliche und die westliche bezeichnen. Die westliche Gruppe leitet sich von der Tracht der Bürger her, während die östlichen, zumeist slawischen Trachten ihren Ursprung in einer archaischen Form der Kleidung haben, der alle Modeerscheinungen fremd waren. Dadurch überdauerte diese Art der Kleidung jahrhundertelang in unveränderter Ausgangsform. Die Grenze zwischen den beiden Gruppen, der östlichen und westlichen, verläuft in einer gezackten Linie durch Mitteleuropa von Nord nach Süd und stellt eine der grundlegendsten Trennlinien dar, was die europäische Volkskunst überhaupt angeht. Die Schaukästen gegenüber der Treppe enthalten östliche Trachten für Männer, Frauen und Kinder. Alle sind aus selbstgewebtem Stoff. Sie erkennen mit Sicherheit die Lowitscher Tracht wieder. Wie erwähnt, hat sich deren Farbgebung im Laufe der Zeit geändert. Im Erdgeschoss sahen wir sie in überwiegend warmen Farbtönen, vor allem Orange. Hier jedoch hat der Rock grüne Streifen. Dies ist die jüngere Ausführung der Lowitscher Tracht, die bis heute etwa bei Fronleichnamsprozessionen getragen wird. Beiderseits der Lowitscher Gruppe werden andere Trachten aus Masowien gezeigt. Das Paar links, die Frau im weißen Rock und der schwarzbestickten Bluse unter der orangefarbenen Weste und der Mann im dunkelblauen Mantel mit rotem Rand, vertritt beispielsweise die Gegend von Villanouf. Gehen wir nun weiter durch das Zwischengeschoss, sodass die Schaukästen zu unserer Rechten liegen. Auf Wiederhören vor der Schaufensterpuppe mit dem schwarzen Zylinder auf dem Kopf. Es handelt sich um eine Tracht der Biskupianer. Dieser Raum verweist auf die ethnische und religiöse Vielfalt in der ehemaligen polnischen Adelsrepublik. Lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf den Truhentisch, gleich beim Eingang. Er ist mit einem bunten Tuch behängt und steht in unserer Ausstellung für die Kultur des Huzulenlandes, einer ethnografischen Region in den Ostkarpaten. Die dort lebenden Huzulen sind ein Bergvolk russinisch-walachischen Ursprungs und griechisch-katholischer Religion. Ihre ursprüngliche Kultur faszinierte im 19. Jahrhundert polnische Künstler, Wissenschaftler und Sammler. Auf dem Tisch sehen wir Keramik in charakteristischer Machart und Farbgebung. Verziert werden die Gefäße in Ritztechnik, dem sogenannten Sgraffito. Großer Beliebtheit erfreuten sich auch huzulische Andenken, etwa Schatullen, Schachteln und Teller aus Holz. Derlei Gegenstände wurden unter anderem durch Intarsien und Inkrustierungen verziert, also durch Einlegearbeiten mit anderem Holz oder Ziersteinen. Bis heute pflegen die Huzulen viele ihrer Bräuche und auch die zu Festtagen angelegte Tracht. In der Ausstellung finden wir die Beschreibung einer traditionellen huzulischen Hochzeit mit Fotografien von Alicia Wozniak. Schauen wir nun nach links in die Ecke des Raumes. So konnte der Herrgottswinkel in einem orthodoxen Haushalt zu Ostern aussehen. Der orthodoxe Glaube herrschte unter der Bevölkerung der früheren polnischen Ostgebiete vor. Heute ist er auf die Gebiete nahe der polnischen Ostgrenze beschränkt. Ostern ist, nach den Worten des heiligen Gregor von Nazianz, das Fest der Feste, die Feier der Feiern. Im Mittelpunkt des Herrgottswinkels steht die Ikone mit einer Darstellung des Auferstandenen, geschmückt mit einem religiösen Handtuch, das bei Festen und Familienfeiern der Orthodoxen unerlässlich ist. Vor der Ikone liegt die Heilige Schrift, daneben das an Brötchen erinnernde Opferbrot, Prosphora, und ein runder Leib mit einem Christusbild, genannt Artos. Wie die Katholiken bemalte auch die orthodoxe Glaubensgemeinschaft Ostereier und Wandpalmzweige. Weiter links sehen wir Gegenstände, die mit der Feier der Sommersonnenwende in Zusammenhang stehen. Nach vorchristlichem Glauben war dies ein Fest des Wassers, des Feuers und der Fruchtbarkeit. In manchen Gegenden Osteuropas wird die Kupala-Nacht gefeiert, bei der slawische Glaubenspraktiken und Rituale der Fruchtbarkeitsmagie abgehalten werden. Derlei Gebräuche haben sich unter anderem in Litauen erhalten. Dorther stammen die im Schaukasten gezeigten Stoffe, Krüge, Kränze, der Eichenzweig und Sonnensymbole. Sie hatten magische Bedeutung und wurden genutzt, um Eheschließungen vorauszusagen. Im christlichen Kalender entspricht diesem Zeitpunkt die Johannisnacht vom 23. auf den 24. Juni. Drehen wir uns nun um und betrachten die letzten Exponate. Die im Schaukasten gezeigten Gegenstände stehen für historisch gewachsene Minderheiten im heutigen Polen. Die Wappen gehören polnischen Tataren. Der kaukasische Teppich und eines der Bücher erinnern an die in Polen lebenden christlichen Armenier. Die kurze Weste und das darunterliegende Buch hingegen sind Erzeugnisse der Karäer. Von ihnen gibt es weltweit nur einige tausend, in Polen einige hundert. Sie sind vor Jahrhunderten aus der Krim eingewandert, besitzen eine eigene Sprache und eine aus dem Judentum abgeleitete Religion. Wenden wir uns zum Schluss der großen schwarz-weißen Grafik an der Wand rechts zu. Sie zeigt im Wald lagernde Zigeuner. Nach Mitteleuropa kamen sie bereits im Mittelalter, wurden jedoch stets als Fremde behandelt. Noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts waren sie umherziehend. Im Jahre 1964 zwangen die damaligen Machthaber Polens sie zur Sesshaftigkeit. Sie haben ihre Traditionen und ihre Sprache bewahrt. Romani wird derzeit in Polen von über 35.000 Personen gesprochen. Verlassen wir nun den Raum und halten uns rechts. Bleiben wir stehen und betrachten den Inhalt des Schaukastens rechts, mit Beispielen von Volkstrachten des westlichen Typs. Auffallend ist vor allem die Männertracht aus einem langen schwarzen Mantel mit einem breiten roten Gürtel, Hosen in hohen Lederstiefeln und einem schwarzen Hut. So kleideten sich die Biskupianer, das heißt Bewohner eines Landstrichs, der den Bischöfen von Posen gehörte. Zum Zeichen ihrer Zugehörigkeit zu diesem Gebiet hatte ihr Obergewand die bischöfliche Farbe. Die Biskupianer waren wohlhabende Leute. Sie übernahmen in der Mode früh bürgerliche Vorbilder des 19. Jahrhunderts aus Westeuropa. Ihre Kleider schneiderten sie nicht aus selbstgewebtem Stoff, sondern aus Fabrikware. Auch die Frauen eiferten der bürgerlichen Mode nach. Die Trachten der Biskupianerinnen sehen wir links. Am auffälligsten sind die Hauben in einfallsreichen Formen als Kopfschmuck und die weißen Blusen mit gestickten Krausen und Puffärmeln. Einer ähnlichen bürgerlichen Eleganz durften sich auch andere Einwohner Großpolens rühmen und ebenso Kujawiens, Schlesiens oder Ermlands und Masurens. Halten wir uns nun links und betreten am Ende des Ausstellungsraumes den Raum mit den heiligen Bildern und Figuren. Auf Wiederhören! Zu beiden Seiten des Flures umgeben uns heilige Bildnisse der katholischen und der orthodoxen Religion. Geschaffen wurden sie von namenlosen Volkskünstlern oder spezialisierten Ateliers für Devotionalien. Solche Ateliers bestanden meist an Orten, zu denen die Gläubigen pilgerten. Die meisten gab es in Częstochowa, am Fuße des Klarenberges. Einige Erzeugnisse der dortigen Künstler, die die schwarze Madonna von Częstochowa zeigen, sehen wir in dem Schaukasten mit den Bildern, Holzstichen und Öldrucken, links vom Eingang. Solche Bilder erwarben die Pilger vom Lande als Andenken, um sie zu Hause aufzuhängen. Drehen wir uns nun um und werfen einen Blick auf die Skulpturen im gegenüberliegenden Schaukasten. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts stellten die volkstümlichen Bildhauer vor allem sakrale Themen dar. Die Gottesmutter, Christus in der Rast, Schutzheilige. Diese Skulpturen waren vor allem für Bildstöcke bestimmt, die vielerorts existierten, weil sie auch eine Schutzfunktion erfüllten. Sie standen an Weggabelungen, am Rande von Dörfern, in deren Mitte, manchmal vor Häusern. Beachten wir auch den Schaukasten daneben, der alte und neue Devotionalien versammelt. Wie einst, so haben Wallfahrende auch heute das Bedürfnis, ein Andenken an den besuchten Ort mitzunehmen. Für manche haben diese Andenken sakralen Charakter. Die Pilger nehmen sie mit nach Hause, weil sie glauben, sie besäßen eine besondere Kraft. Der Bereich, den Bilder und andere Heiligenbildnisse einnehmen, außerhalb des Hauses, lässt sich als männlich bezeichnen. Der häusliche Bereich hingegen war die Domäne der Frau, wie Sie im nächsten Raum beobachten können. Treten wir ein. Wir bleiben in der sakralen Sphäre, betreten jedoch deren häusliche Dimension. Die Einrichtung der beiden Innenräume ist keiner bestimmten ethnografischen Region zugeordnet. Die gezeigten Gegenstände vertreten Festtagsschmuck und Traditionen aus verschiedenen Gegenden Polens. Die Stube rechts ist weihnachtlich geschmückt, die Stube links österlich. Den wichtigsten Weihnachtsschmuck in den Dörfern Südpolens bildete eine abgeschnittene Fichtenspitze, die unter die Holzbalkendecke gehängt wurde. Geschmückt war sie mit Nüssen und Äpfeln. Bevor Weihnachtsbaumkugeln aufkamen, wurde der Baumschmuck in den Häusern selbst aus Stroh und Papier verfertigt. Der Weihnachtsbaum wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg populär. Bemerkenswert ist der Schmuck aus Oblaten. Er hängt an der Fichtenspitze unter der Decke, ist annähernd kugelförmig und pastellfarben. Früher kam er in verschiedenen Teilen Polens vor, heute wird er nur noch in Podlachien hergestellt. Hervorzuheben ist, dass dieser Brauch in keinem anderen Land außer Polen vorkommt. Betrachten wir nun die Stube zur Osterzeit. An der Wand sehen wir Osterpalmen, die an Palmsonntag in die Kirche gebracht werden, um sie weihen zu lassen. Je nach Region unterscheiden sie sich nach Größe, Machart und Material. Durch große Vielfalt zeichnen sich auch die Ostereier aus, die in eigenen Schaukästen im Vorraum gezeigt werden. Die Eier werden mit Schilf, Wolle oder Papier beklebt, einfarbige Muster eingeritzt oder in Batiktechnik mit Wachs beschrieben. Neben den polnischen Ostereiern finden sich auch solche aus Nachbarländern, die durch seltene Verzierung hervorstechen. So lohnt es sich etwa, die Eier aus Slowenien anzuschauen, die mit Kupferdraht umwickelt sind, der im Licht glänzt. In beiden Stuben finden Sie Himmellis und Scherenschnitte. Dieser Schmuck gehört nicht zu bestimmten Festtagen. Himmellis wurden während wichtiger religiöser Feiertage an die Decke gehängt, Scherenschnitte an die Wand geklebt. Oft wich der alte Schmuck dem neuen. Sie können nun die Ausstellung nach Belieben besichtigen. Ich will mich hier von Ihnen verabschieden, jedoch nicht ohne Sie in die übrigen Ausstellungen einzuladen. Die Koreanische Galerie, die Ordnung der Dinge und Biblia Pauperum. Wenn wir zum Flur mit den heiligen Bildnissen zurückkehren, finden wir den Ausgang rechts. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.